Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Margarete Wohlan und freue mich, dass Sie dabei sind. Am 11. November feiert Polen 100 Jahre Unabhängigkeit und Jarosław Kaczyński feiert mit.
Wir wollen, dass es einen gemeinsamen großen Marsch für die Unabhängigkeit gibt, damit der 11. November ein Tag des Waffenstillstands ist. Vielleicht ist das nicht der richtige Begriff, denn in Polen sollte es keinen Krieg geben. Wir jedenfalls wollen keinen Krieg. Wir wollen Einigkeit und Arbeit. Es ist normal, dass in einem demokratischen Land Regierung und Opposition streiten, manchmal auch scharf, sonst wäre es eine Diktatur. Aber das, was sich jetzt in Polen abspielt, ist eine Krise der Demokratie. Und damit sollten wir aufhören.
Wünscht sich offiziell Jarosław Kaczyński, Vorsitzender der polnischen Regierungspartei PiS. Für ihn ist der Fakt, dass Polen vor 100 Jahren seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat, ein Grund zum Feiern für alle Polen. Vielleicht hat deshalb die Stadt Warschau den Aufmarsch der Nationalisten für dieses Jahr verboten. Wer weiß, der frühere polnische Ministerpräsident und jetzige EU-Ratspräsident Donald Tusk jedenfalls betonte unlängst:
Am 11. November sollten die Vorsitzenden der polnischen Parteien gemeinsam zeigen, dass sie imstande sind, in einer 100-jährigen Perspektive für unser Vaterland zu denken. Also auch in der Perspektive einer Versöhnung und der Fähigkeit zum Gespräch. Das wäre ein wichtigeres Bild für die Polen als die spektakulären Festivals, Feuerwerke und andere Feierlichkeiten an diesem Jahrestag.
Doch nicht alle Polen wollen es feiern, schon gar nicht, wenn die PiS und mit ihr die polnischen Nationalisten das so stark besetzen. Wo verlaufen die Trennlinien und wie politisiert ist die Erinnerung in Polen? Die Antworten darauf sind äußerst verschieden, wie unser Korrespondent in Warschau, Jan Palokat, erfahren hat.
Vielleicht klang die berühmteste Bahnfahrt der polnischen Geschichte etwa so. Schüler stellten das Video ins Netz, mimen die Ankunft Józef Piłsudskis in Warschau. Der Vater der polnischen Unabhängigkeit, dessen charakteristischen Schnauzbart in Polen jedes Kind kennt, schreitet gravitätisch mit aufgeklebtem Bart und steifem Uniformkragen das Empfangskomitee ab, das seine Mitschüler darstellen. Marschall Piłsudski, bis zu seinem Tode 1935 starker Mann Polens, wuchs noch zu Lebzeiten zum Mythos. Seine Anreise aus deutscher Festungshaft galt bald als Schlüsselereignis. Dabei fing damals im November 1918 die Arbeit erst an. Der polnische Staat wurde nicht an einem Tag neu erbaut. Die Kämpfe um seine Außengrenzen dauerten bis in die 20er Jahre. Aber Menschen brauchen Stichtage und Symbole. Und so ist in Polen eben der 11. November, Unabhängigkeitstag, bis heute. Und auch Erwachsene stellen die Ankunft Piłsudskis in historischer Maskerade nach, wenn auch am Warschauer Zentralbahnhof, der mit seinem historischen Original nichts zu tun hat.
Warschauer Bürger, ich grüße euch recht herzlich. Ich werde nie vergessen, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Aber nicht ihr begrüßt mich, sondern Polen. Polen, Polen, um das wir gemeinsam gekämpft haben.
Einst im Mittelalter Großmacht kehrte Polen vor 100 Jahren zurück auf die politische Landkarte, nach 123 Jahren der Teilung. Die Niederlage der drei Teilungsmächte machte es möglich. Das offizielle Gedenken daran wirkt imposant. Gleich auf 6 Jahre hat es die polnische Regierung veranschlagt, mit laut Festkalender 2500 regionalen Gedenkakten allein in diesem Jahr. Keine Gemeinde soll ausgelassen werden, sagt der zuständige Ressortleiter im Warschauer Kulturministerium, Jarosław Selin.
Ich denke, es ist wichtig, daran zu erinnern, wie bedeutend der eigene Staat ist. Die Polen haben für Generationen ohne ihn gelebt, mussten ihr Leben gegen den Staat organisieren, gegen den deutschen, russischen oder österreichischen Staat. Später dann die Besatzung während des Zweiten Weltkriegs. Dann die Volksrepublik. Auch hier lebten die Polen in großem Maße gegen den Staat, denn er war von Moskau abhängig. Es ist so wichtig, dass wir diesen Jahrestag begehen, um das Gefühl aufzubauen, wie wichtig der Staat ist und die Identifikation mit ihm, der Staatsgedanke, die Bürgerlichkeit, das gemeinsame Wohl.
Klingt unverfänglich, ist es aber nicht. Denn Geschichte und Erinnerung sind für die Nationalkonservativen in Polen nicht nur ein Wert an sich, sondern politisches Instrument. Nationalkonservative Geschichtspolitik ist nichts weniger als Teil einer rechten Kulturrevolution. Die Polen, so will es die PiS-Partei, sollen mit Stolz auf ihr Land und seine Geschichte blicken, auf seine Helden und Opfer, ihr Beharren auf Eigenständigkeit und entsprechende Lehren auch fürs Hier und Heute daraus ziehen. Fast zwangsläufig bekommen Gedenkveranstaltungen unter diesem Credo eine auch antieuropäische Schlagseite, wie bei diesem Auftritt von Staatspräsident Andrzej Duda in Niederschlesien.
Sehr häufig sagen die Menschen, wozu brauchen wir dieses Polen? Die EU ist am wichtigsten. All diese Menschen sollten sich an die 123 Jahre der Teilung erinnern.
Er sei missverstanden worden, hieß es später. Und doch wollen die Nationalkonservativen eben beides, national auftrumpfen und sich von den Knien erheben, aber doch auch EU-Mitglied sein. Im Grunde kein ganz neuer Spagat. Ein freies Polen ja, aber welches, war schon 1918 umstritten. Eine Regionalmacht aus eigener Kraft, wie im Mittelalter, als Polen-Litauen die ganze Region bis hinunter zum Schwarzen Meer beherrschte? Oder ein Staat, der sich Partner sucht, um zu bestehen, gegen die Begehrlichkeiten größerer Nachbarn wie Deutschland und Russland? Zbigniew Gluza von der Stiftung Karta, die historisches Wissen verbreiten will und alternative Gedenkstunden organisiert.
Dieser Streit ist nicht neu. Er bildet ein Fundament Polens, denn der Sejm, der sich damals bildete, hat sich zu einer imperialen Politik entschlossen, sodass wir keine Vereinbarungen mit den Ländern im Osten trafen, wie Piłsudski es wollte, sondern Gewalt anwendeten. Polen war im Moment des Zweiten Weltkriegs eigentlich einsam.
Denn Józef Piłsudski war zwar glühender Patriot, die Freiheit Polens ging ihm über alles, aber deswegen ging ihm nicht das Polentum über alles. Ursprünglich sozialistischen Ideen zugeneigt, steht er gerade nicht für einen ethnisch homogenen Nationalstaat, sondern für ein Polen, das den Ausgleich sucht mit Litauern und Ukrainern, frei, aber kooperativ, Teil einer Konföderation. Wenn man will, kann man in ihm einen frühen Vordenker der europäischen Einigung sehen. Seine Ideen hatten nur einen entscheidenden Haken. Mehrheitsfähig waren schon damals eher die Forderungen der nationalistischen Rechten, die seinerzeit Nationaldemokraten hießen, erinnert Historiker Stefan Chwin.
Die Nationaldemokraten und ihre Mentalität war in der polnischen Gesellschaft viel tiefer verankert als die liberaldemokratische Mentalität von Piłsudski. Sie wurde öffentlich von der katholischen Kirche unterstützt. Das polnische Volk war nationaldemokratisch. Ihm war beigebracht worden, Liberale, Freimaurer, Juden und Linke zu hassen.
Dennoch steht 1918 eben nicht allein für Nationalismus und Abgrenzung, für den Krieg gegen die Sowjetunion mit dem siegreichen Wunder an der Weichsel 1920 oder die blutigen Abstimmungskämpfe mit den Deutschen um Oberschlesien. 1918 in Polen steht auch für die parlamentarische Demokratie, die das neue Polen sein wollte, und den in der Verfassung verankerten Schutz von Minderheiten, für eine für damalige Verhältnisse moderne Sozialgesetzgebung mit 8-Stunden-Tag. Die Erinnerung an das fortschrittliche Polen der Zwischenkriegszeit könnte eine Traditionslinie sein, in der sich auch der liberale Teil des Landes heute wiederfindet, die aber offiziell kaum aufgegriffen wird. Und während einerseits eher nationalpatriotisch eingestellte Polen mit Pathos und Heldenverehrung etwas anfangen können, schreckt es andere wiederum ab, etwa die auch in Deutschland bekannte Schriftstellerin Olga Tokarczuk.
Niestety nie czuję się zaproszona.
Leider fühle ich mich nicht angesprochen, obwohl mir scheint, dass es eigentlich ein wichtiger Gedenktag für uns ist. 100 Jahre sind vergangen, aber die Spuren der Teilungen noch sichtbar. Auf den Landkarten der Wahlergebnisse, bei Bahnnetz, Mentalitäten, Sprache. 1918 war ein Weg des Optimismus, für mich verbunden mit dem Frauenwahlrecht, eine der größten Errungenschaften. Aber mein Gefühl für die Gemeinschaft ist umfassender als das übliche, simple Verständnis von Patriotismus, als Bereitschaft, Blut zu vergießen und Opfer fürs Vaterland zu bringen.
Eine Gemeinschaft schon damals bedroht durch Parteienstreit. Rechts die Nationalisten, aber auch der Traum von der Weltrevolution bedrohte den jungen Staat von links. Staatsgründer Piłsudski hielt dieses Gebilde zunehmend autoritär zusammen. Und weil beide Lager mehr als einmal entschlossen schienen zum Bürgerkrieg, entschied er sich für die Faust auf dem Tisch. 1926 stand er hinter der Machtübernahme des Militärs, was aus seiner Sicht Schlimmeres, nämlich einen Siegeszug der Nationalisten, verhinderte.
Und viele Polen spendeten ihm Beifall und tun es im Grunde bis heute.
Sanacja nannten die Leute um Piłsudski die polnische Variante der Autokratie. Heilung. Und es drängt sich die Frage auf, wie viel davon im heutigen Polen wiederkehrt. Spricht nicht auch der derzeit starke Mann Polens davon, dass der Staat geheilt werden müsse, dass namentlich in der Justiz tiefe chirurgische Eingriffe nötig seien und testet dabei die Grenzen zur Autokratie erneut aus? Peace-Parteichef Jarosław Kaczynski hat in einem Interview mit der FAZ ein Foto mit Piłsudski-Standbild in seinem Büro freundlich lächelnd verweigert, wie der Journalist Konrad Schuller hinterher vermerkte. Bei Kaczynskis politischen Inhalten entdecken Historiker indes weniger Sanacja als Endecja, wie die nationalistische Bewegung der Piłsudski-Zeit hieß, von Ende wie Nationaldemokraten. Kaum eine polnische Großstadt symbolisiert bis heute den Aufbruchsgeist jener Jahre wie Gdynia an der Ostsee. Heute Teil eines maritimen Ballungsraums mit Danzig und Sopot. Die Stadt, in Polen von den Siegermächten zugedachten Korridor errichtet, wuchs im Eiltempo vom Fischerkaff zur Hafenmetropole und zum bald wichtigsten Ostseehafen. Gdynias Einwohnerzahl war zu Kriegsbeginn 39 auf über 100.000 geklettert. Ein Aufbauwunder in Sichtweite des damals noch weitgehend deutschen Danzigs. Ohne EU-Mittel, aber mit französischen Krediten. In Deutschland, wo das Stereotyp von der polnischen Wirtschaft für Chaos und Unordnung stand, verachtete man Polen als minderwertigen Saisonstaat. Aber Gdynia konterkarierte nicht nur solche Vorurteile, sondern auch das alte, ländliche, traditionsbewusste Polen selbst. Jacek Friedrich, Direktor des Stadtmuseums Gdynia.
Gdynia sollte auch ein Fenster zur Welt sein, im Sinne einer gewissen Expansion. Es gab die Vorstellung, Polen werde sich den Weltmächten anschließen, Kolonien haben. Das sich wieder aufbauende Polen suchte Anschluss an die erste Liga der europäischen Staaten.
Modernistische Bauten, die Gdynia bis heute prägen, erinnern an diesen Aufbruchsgeist. Funktionale wie ästhetische Bauwerke, die mancherorts Schiffsrümpfe oder Bullaugen zitieren, oder auch das Bauhaus und Le Corbusier. Ein modernes Polen, hoffnungsvoll der Zukunft zugewandt, statt den Martyrien der Vergangenheit verhaftet. Einer dieser Wohnblöcke aus den 30er Jahren, wegen des Bauherren im Volksmund nur kurz der Bankier genannt, ist ausgestattet mit einer der ersten Tiefgaragen und einem Bunker im Keller. Hier unten haben traditionsbewusste Bewohner ein Minimuseum mit historischen Einrichtungsgegenständen hergerichtet. Auch zum 100. Jubiläum der polnischen Unabhängigkeit wollen sie Flagge zeigen.
Für den 11. November werden wir von der Stadt 100 rot-weiße Rosetten bekommen. Wir werden im Hof Lautsprecher aufstellen und patriotische Lieder aus diesen Zeiten laufen lassen. Es wird Glühwein geben.
Gelingt es also hier, Gräben zu überwinden und gemeinsam zu erinnern? Auf dieser lokalen Ebene wohl schon. Und Gdynia hat vielleicht nicht zufällig seit 10 Jahren einen parteiunabhängigen Bürgermeister, der soeben mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde. Für Polen als Ganzes aber in all seiner Vielfalt aus Stadt und Land, Ostsee und Gebirge, liberalen Anschauungen und tiefkatholischer Identität sieht Jacek Friedrich im Stadtmuseum schwarz.
Diese Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag werden traurig sein. Denn die Nation und ihre Politiker sind so furchtbar zerstritten. Und auf die Hetze gegeneinander hat PiS keineswegs das Monopol. Beide große Parteien nutzen das und arbeiten seit Jahren nur in ihrem eigenen Interesse.
So fahren nun also Fernzüge durch Polen mit dem plakativen Gedenklogo Niepodległa, die Unabhängige. Wird in ungezählten Reden des Schicksalsjahres 1918 gedacht und die einen hören hin, die anderen hören weg. Allzu viel Aufsehen hat das pralldicke Gedenkprogramm bislang nicht erzeugt. Großplakate an öffentlichen Gebäuden überdecken kaum die tiefen Risse, die das Land durchziehen, auch und vielleicht sogar im Kern entlang der Frage, wie Geschichte zu bewerten sei. Doch ist an alledem allein die PiS-Partei schuld mit ihrem Hang, Geschichte zu instrumentalisieren? So einfach ist es nicht, betont Zbigniew Gluza von der Stiftung Carta.
Die frühere Staatsmacht hat im Grunde auf die symbolischen Bereiche verzichtet und wenig getan, vielleicht mit Ausnahme des Museums des Zweiten Weltkriegs. Sie hat vor allem versucht, der Beschäftigung mit der Geschichte aus dem Wege zu gehen. Und deshalb sind jetzt alle der Meinung, die Geschichte gehöre den Regierenden.
Umso mehr füllen andere den Wunsch nach Identität und Verbundenheit. Der Marsch der Unabhängigkeit, der einst als kleine Demonstration rechtsradikaler Splittergruppen begann, hat sich zur Massenbewegung entwickelt. Zehntausende nahmen zuletzt an der Parade teil, die die Stadt Warschau dieses Jahr verboten hat. Fußballschläger und Rassisten mit ihren Parolen und Rauchbomben, aber auch fahnenschwenkende Familienväter, die lange keine andere Bühne fanden, um Vaterlandsliebe und Patriotismus auszudrücken. Es ist ein Patriotismus, der ein Polen nur für Polen fordert. Ethnozentrisch und auf Abgrenzung bedacht. Von der Art, wie ihn Pilsudski gerade nicht wollte, als er vor 100 Jahren nach Warschau kam, um den polnischen Staat neu aufzubauen.
So das Resümee unseres Korrespondenten in Warschau, Jan Palokat. Doch ist das wirklich so? Haben die liberalen Kräfte in Polen dieses Feld tatsächlich der Regierungspartei PiS und den Nationalisten überlassen? Und wenn ja, warum? Jarosław Kujisz ist Chefredakteur der Wochenzeitschrift Kultura Liberalna in Warschau und er hat gerade ein Buch zum Thema herausgebracht. Es heißt Koniec pokoleń podległości, was so viel heißt wie das Ende der Generationen, die in Unfreiheit lebten. Es ist die einzige liberale Stimme in der polnischen Debatte über 100 Jahre Unabhängigkeit. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und als erstes gefragt, werden Sie das auch feiern?
Um ehrlich zu sein, musste ich den Grund zum Feiern erst suchen. Aber als Historiker war das für mich nicht ganz so schwierig, weil ich mir schon vor einiger Zeit klar machte, dass wir heute zum ersten Mal seit dem 18. Jahrhundert eine Generation von 30-Jährigen haben, die Polen nur als freies Land kennen und die die Abhängigkeit und Besatzung nur aus zweiter Hand kennen. Stellen Sie sich das vor. Das ist in unserem Bewusstsein noch sehr frisch, aber nichtsdestotrotz ein wahrer Grund zum Freuen und Feiern.
Haben denn die früheren Regierungen versäumt, mit Geschichte offensiv umzugehen? Und nun profitieren die PiS und die Nationalisten davon? Was dann wiederum dazu führt, dass die Liberalen sich nicht so freuen können? Liberalnej części Polaków, żeby się ucieszyć.
Ja muszę powiedzieć, że próby prowadzenia polityki historycznej.
Man hat in den letzten 25 Jahren immer wieder versucht, eine historische Politik einzuführen, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Nicht die PiS hat damit begonnen, aber sie hat es intensiviert und überhöht. Man könnte es so formulieren, die liberale Seite hat sie gesucht, aber nicht gefunden. Nach 1989 gab es nämlich den sogenannten postkommunistischen Mythos des Westens. Das heißt, die Ostblockländer haben sich begeistern lassen von einer weltfremden Vision eines Lebens in Westeuropa und den Vereinigten Staaten. Und so hat man ein Vierteljahrhundert den Westen imitiert, mal besser, mal schlechter, mit dem Ergebnis jedoch, dass unsere internen Probleme ignoriert wurden. Weil wir ja zuerst Europa und die USA einholen mussten, die Armut und den Kommunismus bekämpfen, kämpfen und so weiter. Und das führte auch dazu, dass man die historische Politik vernachlässigt hatte. Dazu muss man aber auch sagen, vor 1989 hatten die Kommunisten die Deutungshoheit über die polnische Geschichte. Und da gab es viele Fake News. Nach der Wende wollten die Menschen das nicht mehr. Nicht nur, weil sie vorher mit nationaler Propaganda vollgestopft worden waren, sondern auch, weil es nach der Wende historische Leerstellen gab, über die man nicht sprach. Erst 2015 begann man darüber zu sprechen, dass der postkommunistische Mythos des Westens nicht funktioniert. Ein Beispiel dafür, noch vor der Peace, war, dass wir den Euro nicht wollten. Es gab noch anderes, aber das würde jetzt zu weit führen.
Sie haben ja das Buch geschrieben, das Ende der Generationen, die in Unfreiheit lebten. Und darin stellen Sie die These auf, dass, weil die junge Generation Unfreiheit nie selbst erlebte, sie nun eine andere politische Sensibilität hat. Was genau meinen Sie damit?
Aus polnischer Sicht hat das eine enorme Bedeutung. Diese junge Generation hat nun die Wahl zwischen zwei Angeboten, ein eigenes politisches Narrativ zu schreiben über den Staat und das Rechtswesen oder die Geschichte der vorherigen Generationen wiederholen. Und obwohl ich ein leidenschaftlicher Historiker bin, empfinde ich diese Aufgabe als schwierig. Denn die Kultur der Unfreiheit ist bei uns in Polen tief verinnerlicht. Dank ihr konnten wir als Volk die Zeiten der Teilungen seit dem 18. Jahrhundert durchstehen. Das sind fast 200 Jahre. Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen dauerte nur etwas über 20 Jahre. Danach herrschte wieder Unfreiheit. Das heißt, für diese jungen Leute ist es extrem schwer, mit diesem Mythos der Unfreiheit umzugehen. Es ist eine große Herausforderung, aber andererseits...
Ale czy pan sądzi, że musi się coś osobiście Aber finden Sie, dass man etwas persönlich erleben muss, um es wichtig zu finden? Denn es gibt diese Empfindung eben seit vielen Generationen in Polen, dass man sich nur auf sich selbst verlassen könne, dass man viele Feinde und kaum Freunde habe. Und das war auch zwischen den beiden Weltkriegen eine breit wahrgenommene Empfindung, oder nicht? Ważnym uczuciem, czy nie?
Ich glaube, die Länder Mittel- und Osteuropas lagen kulturell schon immer zwischen dem Westen und dem Osten. Und ihre Identität ist eine andere als die Westeuropas, aber auch anders als zum Beispiel die Russlands. Das wiederum nährt die Vorstellung, von Feinden umgeben zu sein. Aber auch das ist abhängig von der Konjunktur. Gerade Polen ist extrem polarisiert. Wir hatten ja gerade Kommunalwahlen und da gewann in den wichtigsten polnischen Städten die Opposition. Bezogen auf den anstehenden Festakt heißt das, die Peace hat sich da zwar durchgesetzt, aber sie ist nicht das ganze Polen.
Zum Schluss die Frage, wie wird es am kommenden Sonntag sein? Wer wird auf den Straßen die 100 Jahre der polnischen Unabhängigkeit feiern? Was glauben Sie, pan Sądzi?
Wir sehen ja seit ein paar Jahren, und das war auch in dem Beitrag drin, dass der Marsch der Unabhängigkeit, organisiert von den extremen Rechten, am lautesten feiert. Gestern hat ihn die Stadt Warschau nun für diesen Sonntag verboten. Mal sehen, was passiert. Die anderen politischen Kräfte scheinen nun auch aufzuwachen. Die Linke, die Bauernpartei, haben auch Märsche angekündigt. Aber das alles ist eng verknüpft mit dem einen Problem, das ich in meinem Buch behandle, nämlich, welche glaubhafte Geschichte erzählen wir vom heutigen unabhängigen Polen? Das Narrativ der Rechten stammt aus den Zeiten, als Polen besetzt war. Und aus dieser Perspektive behandelt sie die Gegenwart. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun, aber es klingt als Vision Polens für viele glaubwürdig. Dieses Problem müssen wir lösen. Das wird meine Generation nicht mehr schaffen, denn dazu ist eine neue Kultur nötig, neue Bücher, neue Geschichten, neue Filme. Das ist eine Aufgabe für die nächsten Generationen, die sich ein Polentum im freien Polen werden ausdenken müssen.
Das war Jarosław Kujisz, Chefredakteur der polnischen Wochenzeitschrift Kultura Liberalna und Autor des Buches Koniec pokoleń podległości über die Generationen Polens, die nicht mehr in Unfreiheit leben. Leider ist es noch nicht auf Deutsch erschienen, aber vielleicht gab diese Sendung einen Impuls dazu. Das war die Weltzeit für diese Woche. Und wir freuen uns, wenn Sie uns Themenvorschläge schicken für unsere Wunschweltzeit im Dezember. Über welche Region oder welches Thema im Ausland sollten wir hier berichten? Schreiben Sie uns bitte an weltzeit@deutschlandradio.de. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.